meine lieben Geschwister, ich begrüße euch wieder. Ich muss euch sagen, ich habe die Zeit hier mit euch sehr, sehr genossen. Ich freue mich so sehr, auch neue Gesichter kennengelernt zu haben, neue Menschen, neue Geschwister. Und die Taufe gestern, die war für mich ein Riesensegen. Und ich freue mich so sehr, dass der Herr alles so sehr gesegnet hat in diesen Tagen. Das Thema, das wir besprochen haben, ist nicht nur ein Thema, das wir, wie wir am Anfang gesagt haben, im Kopf behalten sollten, sondern es soll in unserem Leben etwas bewirken. Und Geschwister, ich sage euch jetzt, Gott hat keine andere Kraft, mit der er uns befähigen kann, Sünde zu überwinden, als sein Geist. Und diesen Geist, von diesem Geist haben wir gesprochen, und ich weiß, dass ich sehr oft gehört habe von Geschwistern, dass das eigentlich eine Milchbotschaft ist. Und das sind meistens die Geschwister, die diese Botschaft nicht verstanden haben. Ich weiß das. Ich persönlich, ich spreche nicht von etwas, was eine Theorie ist, sondern es hat in meinem Leben funktioniert. Es ist das Evangelium, das funktioniert. All diejenigen, die, und ich sage nicht, dass es immer alle sind. Ich hoffe, hier sind es alle. Aber ich weiß, dass es in vielen Versammlungen nicht alle waren. Nicht alle kommen, weil sie Erlösung wollen. Sehr viele sind in der Gemeinde, weil sie eine schöne Gemeinschaft dort erleben. Aber es geht ihnen nicht wirklich um die Erlösung. Aber wenn es um die Erlösung geht, und der sich danach sehnt von ganzem Herzen, und der abgeschlossen hat mit dieser Welt, der wird in dieser Botschaft die Kraft finden. Und er wird den Herrn finden, und der Herr wird ihn erfüllen von ganzem Herzen, und das ganze Herz erfüllen, und er wird sein Leben töten und er wird sein Leben in uns hinein schenken. Und das ist so das Ziel dieser Botschaft. Und heute, der Vortrag heute soll ein Höhepunkt sein unter den Vorträgen. Das ist so die schönste Botschaft. Alle Botschaften waren schön, denn alles zielt auf dieselbe Wiedergeburt hin. Aber heute möchten wir über die Macht des Wortes sprechen. Die Macht, die im Wort Gottes steckt. Und wir haben heute gehört, während wir gesungen haben, sende uns den Geist in Strömen und Ströme des Segens, dein Wort uns verheißt. Und dieses Wort bringt den Segen mit sich. Das werden wir untersuchen heute. Es ist eine wundervolle Botschaft. Und wenn sie verstanden wird, dann werden wir nie wieder Probleme haben. Wie bekomme ich dieses Leben? Denn viele haben danach gefragt, wie sieht das praktisch aus? Wie bekomme ich denn dieses Leben praktisch? Nun, praktisch, wir müssen anfangen, und das ist das nächste Problem. Geistliche Dinge müssen geistlich bewertet werden. Fleischlich gesinnte Menschen können geistliche Dinge nicht bewerten. Deswegen gibt es sehr oft Stellen in der Schrift, wo Paulus sagt, ich muss zu euch fleischlich reden. Ich muss zu euch nach Menschenweise sprechen. Denn ihr versteht geistliche Dinge noch nicht. Und es ist interessant, dass die Geschwister, die diese Botschaft als Milch bezeichnen, eben die sind, die Sünde nicht überwunden haben. Und ich sage das nicht als Anklage, ich sage das als Fakt. Denn ich war genau dort, genauso. Ich weiß, wie das ist, von etwas zu sprechen, und im Leben hat das absolut keine Auswirkung. Eine Theorie die ganze Zeit den Menschen darzulegen, aber im Leben hat das absolut keine Auswirkung. Wem dient das dann? Wen lügen wir an? Möchten wir uns selbst in die Tasche lügen? Wem nützt das? Wir kommen nirgendwo hin. Lange genug hat die Gemeinde sich selbst angelogen. Und Tatsache ist, dass die Gemeinde nicht im Himmel ist und der Geist nicht ausgegossen wurde, in den Spätregen es noch nicht gegeben hat. Und wir schauen vorwärts und gucken auf irgendwelche Ereignisse, die stattfinden. Und viele Geschwister sagen, dann, wenn der Spätregen kommt, dieser Spätregen wird mich dann umwandeln. So ist es nicht, Geschwister. Wir schauen nicht auf eine Zeit hin, irgendwo in der Zukunft, wo der Spätregen kommt, der uns dann befähigt, Sünde zu überwinden. Sondern, was sagt die Schrift? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah in der Wüste, als eure Väter mich versuchten. Und dann sagt der Herr, und ich schwor in meinem Zorn, dass sie nicht zu meiner Ruhe kommen sollen. Diese Ruhe, das ist die Ruhe Gottes. Jeder, und dann beschreibt er das, und das ist auch der Sabbat, das ist der Sabbat, dass wir das erkennen. Dass die Neugeburt durch Schöpfung stattfindet. Es ist keine Sache, die wir uns aneignen. Und obwohl wir das so oft sagen, Und die Geschwister nicken schon. Und ich habe sie oft gesehen, wie Geschwister sagen, wir kennen das doch. Ein Bruder sagte mal zu mir, weißt du, du predigst ständig das Gleiche. Wir kennen das alles. Und ich, das ist ja wundervoll. Und hat es dich befreit? Hat es dich frei gemacht in deinem Leben? Dann war es ein bisschen komisch für ihn. Nein, eigentlich nicht. Dann glaubst du es ja nicht. Glaube bedeutet, die Verheißung zu ergreifen. Eine feste Zuversicht auf das, oder ein festes Vertrauen auf das, was Gott sagt. Dann hast du ja immer noch keinen Glauben, hast du immer noch kein Vertrauen. Also müssen wir genauso wieder anfangen. Und ich sage euch, Geschwister, das ist die festeste Speise, die überhaupt in der ganzen Schrift finden könnt. Es gibt keine festere Speise. Alles andere, wo es nicht um Umwandlung des Lebens geht, das sind Fakten. Und es gibt sehr viele Informationen in der Schrift, die wir annehmen können. Die uns sehr, sehr helfen. Versteht mich nicht falsch. Aber es gibt nur eine Botschaft, die befreit, und das ist das ewige Evangelium. Deswegen kommen drei Engel und bringen das ewige Evangelium. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte betrachten, was meint ihr, warum wurde die Schöpfungsgeschichte, der Schöpfungsbericht, warum hat Gott den Schöpfungsbericht aufschreiben lassen? Aus welchem Grund? Ist das lediglich ein Protokoll für uns, ein Bericht, ein trockener Bericht, damit wir erkennen, na gut, so ist alles entstanden, was wir sehen? Oder steckt etwas Tieferes dahinter? Was würdet ihr sagen, warum wurde der Schöpfungsbericht aufgeschrieben? Das ist eine schwierige Frage vielleicht. Ich habe am Anfang nicht so sehr verstanden, worauf die Frage abzielt, als ich das erste Mal gehört habe, aber es ist interessant. Bei dem Studium wurde mir klar, dass der Schöpfungsbericht deswegen aufgeschrieben wurde, und ihr werdet merken, dass der Schöpfungsbericht gleich zu Beginn der Bibel, das wissen wir, gleich zu Beginn der Bibel steht. Damit fängt alles an. Wie hat Gott alles geschaffen, was wir mit unseren Augen wahrnehmen, mit unseren Ohren hören und schmecken, alles, was wir empfinden können, was Gott, wie Gott es geschaffen hat. Und es steht dort geschrieben, und ihr findet auch im Alten Testament, wie sehr und wie oft, und auch im Neuen Testament, wie oft immer wieder wiederholt wird, der Schöpfer. Ich bin der Schöpfer und sonst niemand mehr. Ich bin Gott. Kennt ihr noch einen, der Himmel und Erde geschaffen hat und so weiter? Und Gott wiederholt das immer wieder. Denn das ist der Unterschied zwischen Christentum und Heidentum. Der Gott der Christen ist der Schöpfer und ist der einzige Schöpfer. Alle anderen Götzen sind keine Schöpfer, und das unterscheidet Gott von den anderen Götzen, von den nichtigen Göttern. Und das ist der Unterschied, denn allein Gott hat in seinem Wort schöpferische Kraft, sonst kein anderes Wesen. Gott und sein Sohn selbstverständlich, weil sie dieselbe Natur haben, dieselbe schöpferische Kraft in ihren Worten ist. Und dieses Wort möchten wir heute uns betrachten. Also der Schöpfungsbericht wurde aufgeschrieben, damit wir das schöpferische Wort Gottes erkennen und damit wir Vertrauen gewinnen in Gott. Damit wir ihm anfangen zu vertrauen. Deswegen wurde der Schöpfungsbericht aufgeschrieben. Damit wir vertrauen, dass das, was er spricht und die Art, wie das aufgeschrieben ist, wie das aufgebaut ist, der ganze Bericht, der zeigt uns so deutlich die Macht Gottes, die unendlich große Macht Gottes. Wie heißt es am Anfang? Gott sprach und es geschah. Gott sprach ein Wort und währenddem er das Wort sprach, und ich möchte gar nicht sofort vorgreifen, was meint ihr, wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen dem Wort, das er gesprochen hat und zwischen dem und dass diese Sache, die er gesprochen hat, erschienen ist? Wie viel Zeit ist dazwischen vergangen? Ja. Gar keine Zeit. Nicht eine Sekunde, nicht eine Millisekunde. Und das ist wichtig, Geschwister. Ihr kennt die sogenannte Evolutionslehre. Es ist interessant, dass es keine Evolutionslehre gibt. Es gibt eine Evolutionstheorie, aber es gibt keine Evolutionslehre. Interessant, dass in den Schulen heute das ganz stark so betont wird als Evolutionslehre und so gelehrt wird den Kindern. Allerdings ist das eine Evolutionstheorie, die hat nichts mit Lehre zu tun. Lehre ist eine feste Sache, die wir lehren. Hingegen Theorie ist ein Ansatz, ist eine Idee, die nicht stimmen muss. Und selbstverständlich stimmt sie nicht. Wir wissen, dass der Erfinder dieser Evolutionstheorie Charles Darwin ist. Er hat diesen Gedanken stark geprägt, wenn sie auch in der in jüngster Zeit sehr stark verdreht wurde und etwas abgeändert wurde. Aber es ist interessant, dass Evolution genau das Gegenteil von Schöpfung besagt. Und das alles wissen wir. Aber jetzt möchten wir das aus einer anderen Perspektive betrachten. Schöpfung besagt, Gott sprach Und es geschah. Es verging keine Zeit dazwischen. Zwischen dem Sprechen und dem Erscheinen. Evolution sagt, alles begann einmal ganz klein. Ganz schwach. Als eine Zelle. Und ihr kennt alle diese Theorie vom Big Bang, vom großen Urknall. Und dort sagt dieser Professor Dr. Hawking, heißt Stephen Hawking. Er gilt heute als der Einstein unserer Zeit. Als der schlauste Mensch, den es überhaupt gibt. Er ist Mathematikprofessor an der Cambridge oder Andrews University. Aber dieser Mann sagt, er hat ein kleines Büchlein geschrieben, eine kurze Geschichte unserer Zeit. Und er versucht diesen Urknall zu beschreiben und er sagt, ganz am Anfang, zu Beginn, war das Universum, hatte das Universum die Größe einer Erbse. Einer Erbse. Und dann war dieser Urknall da, diese Erbse ist explodiert. Und durch diese Ausdehnung, durch diese riesige Explosion, wird diese Ausdehnung, und dann kühlte, diese Staubpartikel kühlten dann ab, und dieser Staub formte dann die Erde und die ganzen Planeten und das ganze Universum. Und diese Ausdehnung findet statt für alle Ewigkeit. Für immer wird sich dieses Universum ausdehnen in alle Richtungen. Nun, ich fand es hochinteressant. Dieser Mann gilt als der schlauste Mensch hier auf der Erde. Aber dieser Mann ist bereit, etwas noch zuvor. Was er, so stand es in seinen Büchern, was er und seine Kollegen nicht erklären können, ist, woher diese Erbse kam. Sie glauben, dass es einen Schöpfer geben muss, der diese Erbse geschaffen hat. Und das ist interessant. Sie glauben an einen Gott, der eine Erbse erschaffen kann, aber kein Universum. Das ist das riesige Problem und das ist diese Mischung von Evolution und Kreation, der Schöpfung. Und das ist das riesige Problem der Menschheit. Und als ich das las, kam mir der Vers unweigerlich in den Sinn. Da sie sich für weise hielten, wurden sie zum Narren. Kam mir in den Sinn. Ich konnte gar nicht anders.
Ja? Ja, das Interessante ist sogar, dass sie heute hier sagen, es kann ja ein Urknall gewesen sein, es muss ein Urschrei gewesen sein. Es muss also etwas gewesen sein, was schon eine gewisse Form besitzt, was gestaltend ist.
Ja, die Menschen, indem sie sich für weise halten, werden sie zu Narren. Ich habe das eines Tages kennengelernt, als ich in der Bibel las, wo es heißt, durch den Hauch seines Mundes wurde der Himmel erschaffen, so ungefähr geht das, und durch sein Wort wurden die Heere des Himmels erschaffen. Das alles beschreibt es so deutlich. Sein Wort hat alles geschaffen. Er hat gesprochen und es ist geschehen. Wie wundervoll. Und diese Männer, diese schlauen, angeblich schlauen Männer, die denken darüber nach und kommen zu solchen Ergebnissen. Naja. Es ist interessant, dass die Schöpfung genau im Gegensatz zur Evolution steht und das wissen wir. Aber Schöpfung. Evolution besagt, dass alles durch einen Vorgang von Auf und Ab, es gab mal Zeiten der Blüte und vollkommenen Symmetrie und dann kam eine große Katastrophe und fegte alles hinweg. Und hinfort. Und alles begann wieder von vorne loszugehen. Und dann ging es wieder bergauf und alles war wieder wundervoll und es gab eine Blütezeit und es gab wieder diese Symmetrie und diese Vollkommenheit in der Natur. Und dann ging wieder alles bergab. Also es ist ein Auf und Ab, Auf und Ab. Aber es wird immer besser und es geht immer höher und immer höher. Wir haben das gehört. Immer höher, immer schneller, immer besser. Die Menschen werden immer besser. Schaut einmal. Der Beweis ist genau das Gegenteil. Die Zeit beweist das Gegenteil. Alles wird schlechter. Warum sterben wir? Warum werden wir älter? Es beweist genau das Gegenteil. Aber die Menschen glauben an etwas, was vor ihren Augen das Gegenteil bewiesen wird. Das ist interessant. Aber die Menschen halten daran fest und es wird in Schulen gelehrt und überall. Es ist fantastisch. Aber es ist interessant, dass wir in unserem christlichen Leben, wir müssen betrachten, sind wir Kreationisten oder Evolutionisten? Denken wir, dass die Schöpfung Gottes, wie wir sagten, er spricht und es geschieht. Und vielleicht wissen es einige, die Zeugen Jehovas sagen, Gott sprach und dann dauert es 1000 Jahre, bis dieses Wort dann Gestalt annahm und so weiter. Eine lange Zeitperiode. Und sie sagen, 7 Tage, sie nehmen das Jahr-Tags-Prinzip, die wir so gut kennen aus der Prophetie. Und sie sagen, dieses Prinzip lässt sich anwenden auf die Schöpfung, müssen wir anwenden. Und dort, wenn Gott fragt, es werde Licht, dann hat es 1000 Jahre gedauert und so weiter. Und dann sagen sie das Gleiche mit dem Gras, mit den Bäumen und mit allem, was Gott geschaffen hat. Und es ist interessant, sie denken nicht sehr weit. Wenn alles geschaffen wurde und das Licht so und so viele Jahre gebraucht hat, um 1000 Jahre gebraucht hat, um da zu sein, was wäre mit der Vegetation gewesen? Das hätte nie stattfinden können. Aber es ist hochinteressant, es gibt so viele Probleme dabei, die sie selbst hätten erkennen können oder erkennen könnten, aber sie halten dran fest und es ist so eine Torheit. Und deswegen sagen sie, und jetzt sind wir im Sabbat. Und dieser Sabbat ist ein 1000-Jahres-Sabbat und wir sind im 1000. Jahr, in dem letzten 1000-Jahresabschnitt. Und deswegen ruht Gott von seinen Werken jetzt in diesen 1000 Jahren und solche Dinge. Aber wichtig ist für uns, dass wir erkennen, was Evolution lehrt. Und damit wir uns vergleichen können, ob wir Evolutionisten sind. Nun, der Weg eines Christen, wird heute gesagt, ist der. Man macht mit Gott einen Bund. Man hört vom Evangelium und dann sagt man, oh, ist das eine schöne Botschaft. Ich mache mit Gott einen Bund. Er lässt dich taufen und jetzt geht dieses Wachstum, sagen sie, in Christus los. Und jetzt geht es bergauf und dann wieder ab. Und bergauf und man fällt und steht auf und fällt und steht auf. Und irgendwann ist man dann so weit gekommen, man ist nicht sofort perfekt, sagen sie. Man ist nicht sofort vollkommen. Man ist nicht sofort heilig. Gott ist nicht fähig, das zu tun. Gott spricht und es geschieht, sagt die Schrift. Aber sie sagen, nein, nein. Gott ist fähig, alles zu schaffen, was wir sehen. Bis ins kleinste Mikrokosmos, bis ins allergrößte Weltall. Er kann all das erschaffen, was wir sehen. Aber er kann es nicht bewirken in uns, dass wir von heute auf morgen in der Sünde aufhören. Das ist Evolutionismus. Hat nichts mit Schöpfung zu tun. Es ist nicht die Botschaft der Schrift. Und wir wollen jetzt die Balance halten. Viele haben Probleme mit Aussagen in der Schrift, viele haben Probleme mit Aussagen von Ellen White. Nur, ich muss es immer wieder betonen, geistliche Dinge müssen geistlich bewertet werden und fleischlich gesinnte Menschen können geistliche Dinge nicht bewerten. Deswegen ist es sehr gefährlich. Ich habe so viele Geschwister gehört während den Vorträgen, die haben gesagt, nein, 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 eine Schwester hat mich mal unterbrochen und hat gesagt, Schluss! Ich lese mir jetzt etwas vor von Schwester Mai. Und sie hat dann die Stelle vorgelesen, wo sie sagt, Heiligung ist ein Lebenswerk. Und sie sagt, siehst du, das kann nicht sein. Und dann eine andere Schwester sagte zu mir, das geht völlig gegen die Natur, sagte sie. Wenn ich in mein Leben zurückblicke, ich hatte Probleme mit Kleidung und so weiter. Und ich musste so viel kämpfen. Und jetzt, wo ich so und so viele Jahre geworden bin, sie ist jetzt alt und sagt sie, jetzt endlich habe ich es geschafft, dass ich so meine Manie ablege. Oh, habe ich mir gedacht, hättest du nur Gott machen lassen. Hättest du von einem Tag auf den anderen sofort geschafft in dir. Nur du mit eigener Kraft. Wisst ihr, Menschen können sich disziplinieren, sie können fliehen. Wer mit dem Rauchen aufhören will, der kann aufhören. Nicht wahr, Bruder?
Ja.
Es ist so. Aber das bedeutet nicht, auch wenn der Geist Gottes das wegnimmt, jeder, der zu ihm kommt, den. Und das Beispiel sehen wir am Bruder John. Der Herr kann es wegnehmen. Aber wir wissen, dass auch viele Menschen aus eigener Kraft aufhören. Wie viele Alkoholiker gibt es, die mit dem Alkohol aufhören? Durch Disziplin, durch Seminare, durch Alkoholiker und so weiter. Die gehen dorthin, bekommen oder durch entsprechende Medikamente und so weiter. Also das bedeutet nicht, dass dieser Mensch gerettet ist, dass dieser Mensch so und so. Das andere Beispiel, wenn Gott befreit, das sehen wir als Beispiel da sitzen. Und wir wissen, dass viele von uns in diesem Zustand waren und diesen Zustand durch Gottes Kraft verlassen konnten. Aber es ist interessant, dass wir aus eigener Kraft viel leisten können. Das bedeutet aber nicht, dass ich geheiligt bin vom Geist Gottes. Heiligung ist eine vollkommene Übergabe des eigenen Ichs, wo Gott in mein Leben kommt und das tut, was ich nicht kann. Und das ist diese Natur, denn ich kann mit den Taten umgehen, ich kann meine Taten ändern. Aber Gott hat kein Problem mit unseren Taten. Er verlangt von uns nicht, er hat nie erwartet, dass wir etwas Besseres tun als sündigen. Wie? Wollt ihr sagen, dass ihr erwartet habt, dass ein Apfelbaum Birnen trägt? Das ist das Problem und genau das war die Lehre von Jesus. Jesus hat gesagt, kann denn ein guter Baum faule Früchte tragen? Und kann ein fauler Baum gute Früchte tragen? Genauso wenig könnt ihr tun, das was recht ist. Wir von Natur aus böse sein. Es war ein Prinzip. Er wollte uns das klar machen. Denn wenn wir das nicht begriffen haben, werden wir uns nie zu Gottes Macht wenden, wir werden nie uns zu seinem Wort wenden und das Wort für unser Leben beanspruchen und es das tun lassen, was es vorhat, nämlich uns vollkommen zu töten. Wir haben das nun lange genug behandelt. Jetzt wollen wir das Wort betrachten. Wir sollen keine Evolutionisten sein. Es ist interessant, dass Jones damals 1888 auch auf den späteren Generalkonferenzen ganz stark darüber gesprochen hat. Er war so weit gegangen, dass er zu den Geschwistern gesagt hat, er hat eine extra Predigt gehalten über Evolution oder Schöpfung. Das war die Abschlusspredigt von der Generalkonferenz 1895, glaube ich. Und dort ging es ihm darum, aufzuzeigen, dass wir Kreationisten sein sollen, keine Evolutionisten. Und er ging sogar so weit, dass er gesagt hat, wenn ihr heute aus dem Haus geht und ihr habt kein neues Herz, seid ihr Evolutionisten. Ihr seid keine Christen. Er war so weit gegangen. Er hatte so großen Mut. Das ist interessant. Und den Leuten hat das sehr, sehr gut gefallen. Aber das ist der Punkt. Wie viel Zeit lassen wir vergehen zwischen dem Wort, das Gott zu uns gesprochen hat, seit rein, und dem tatsächlichen Geschehen in uns? Wie viel Zeit lassen wir vergehen? Wenn wir auch nur eine Sekunde Zeit vergehen lassen, sind wir Evolutionisten. Wir sind keine Kreationisten. Wir glauben nicht an die Schöpfung. Das ist das Problem. Und ich spreche nicht von solchen, die das nicht verstanden haben. Wenn es jemand noch nicht verstanden hat, für den muss das Evangelium noch klar dargelegt werden, damit er einen Grund hat zu glauben. Aber für diejenigen, die das verstanden haben und sagen und bejahen, Gott schafft. Und das ist jetzt das Problem. Jetzt bringe ich euch so ein bisschen in die Ecke. Denn ihr alle wisst, ihr kennt das den Schöpfungsbericht. Jeder, der den Schöpfungsbericht glaubt, der muss auch glauben, dass er in uns genauso ein neues Herz schaffen kann, und zwar in keiner Zeit. Wer das nicht glaubt, glaubt nicht an den Schöpfungsbericht. Wer nicht an den Schöpfungsbericht glaubt, der ist automatisch Evolutionist, der ist noch in der Welt. Das ist das riesige Problem. Aber hier kommt die gute Botschaft. Hier kommt jetzt das Wunderschöne daran. Schlagen wir ein paar Verse auf, die uns das so wundervoll zeigen. Johannes 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63. Den Vers hatten wir schon in den vergangenen Predigten, aber hier. Aber hier heißt es in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Und jetzt heißt es, achtet auf den nächsten Abschnitt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Was wollt ihr damit sagen? Das Wort, das wir lesen täglich, das wir in unseren Händen halten, hier, das auf diesen Seiten steht, schwarz auf weiß, das ist Geist und Leben. Das bedeutet, wenn wir, deswegen heißt es, lasst die Worte Christi reichlich unter euch wohnen. Warum? Weil das ist das Wort von der Schöpfung. Das ist das schöpferische Wort, das wir in unserem Mund haben. Und jedes Mal, wenn wir ein Vers zitieren, ist es das schöpferische Wort Gottes. Aber wir glauben es nicht. Wie oft singen wir in unseren Liedern? Frei von Sünde ziehen wir ins Kanaan ein und so weiter. Frei von Sünde, der Herr hat mich reingemacht von aller Sünde. Aber Geschwister, wir glauben es nicht. Wir glauben es nicht. Denn wenn wir in unser Leben schauen, sieht es ganz anders aus. Also sind wir Lügner. Wir sind, und Geschwister, ich war ein Heuchler. Ich stand mitten in der Gemeinde und sang, frei von Sünde. Und dann hätte man mich gefragt, ja, bist du frei von Sünde? Glaubst du das, was du da singst? Wenn ein Weltmensch reinkommt, Geschwister, was denkt der? Seid ihr frei von Sünde? Und dann sieht ihr uns noch in diese Dinge tun und dann geht manch einer raus und flucht und dann geht einer dorthin und benutzt solche Worte oder er hegt Hass gegen den anderen Bruder und so weiter und ein Weltmensch sieht das und sagt, ihr seid Heuchler. All das, was ihr singt, ist eine Maske. All das funktioniert bei euch nicht. Das ist das Problem, ihr Schwestern. So wird die Welt auch nie gewarnt werden. Aber hier kommt die gute Botschaft. Gott hat alles bewirkt in seinem Sohn und durch dieses schöpferische Wort, das er in sich hat. Und wenn er es ausgesprochen hat, sei rein, in dem Moment sind wir rein. Wenn wir es glauben, wenn wir es einfach nur glauben. Und wer es nicht glaubt, der macht Gott zu einem Lügner, sagt Johannes. 1. Johannes 5. Er sagt, er macht Gott zu einem Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das er gegeben hat in seinem Sohn. Und was ist das Zeugnis? Dass er das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Jeder, der den Sohn hat, hat das ewige Leben. Habt ihr den Sohn? Wenn nicht, warum nicht? Warum nicht? Es ist da. Du brauchst es nur anzunehmen durch den Glauben. Denn Gott kann nicht lügen. Es ist herrlich. Lesen wir noch ein Wort. Das, noch ein Vers, der uns stärken soll dabei. Jesaja 55. Jesaja 55, Vers 11. Und das hier ist ein starkes Wort des Herrn. Er sagt hier, er gibt zugleich eine Verheißung, ein Versprechen, und er sagt hier, es ist hier eine absolute Aussage. Die lässt sich nicht biegen oder brechen. Schaut einmal, was hier steht. Vers 11, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wer ist das Wort? Das Wort ist Christus. Das Wort ist Christus. Er ist gekommen, hat er nicht erfüllt, was Gottes Wille war. Er hat Gottes Willen getan bis zum Schluss. Und selbst jetzt sitzt er zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und durch seinen Geist lebt er in uns. Und das ist interessant. Ihm ist alles gelungen, wozu Gott ihn ausgesandt hat. Wie es versprochen hat, im Alten Testament, Jesaja. Denn er wusste es, Gott ist unfehlbar. Nur der Mensch ist fehlbar. Und alles andere sagt von Gott. Aber Gott ist unfehlbar. Er sagt, das Wort, das aus meinem Munde geht, so soll es auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das bedeutet, wenn er ausgesprochen hat, sei rein, in dem Augenblick bist du rein. Nur nicht die meisten wissen es nicht. Das ist das Problem, und deswegen wird es nicht zur Realität in ihrem Leben. Sie werden nicht befreit von Sünde, denn sie können es nicht glauben. Sie können es nicht fassen, dass das so ist. Ich wollte nichts tun. Und dieses Nichtstun, das weist auf unsere Werke hin, versteht das nicht falsch. Ich weiß, dass das sehr oft falsch verstanden wurde. Aber ich weiß auch, dass die Aufrichtigen es immer richtig verstanden haben. Aber nichts tun weist auf unsere Werke hin. Wir können nichts tun. Wir können unsere Erlösung nicht erkaufen, erarbeiten. Sondern, was wir tun können, es gibt etwas. Die Übergabe des eigenen Ichs. Die vollkommene Übergabe des eigenen Ichs. Den Willen zu unterstellen, dem Heiland. Und zwar vollkommen und vollständig. Und das ist das, was wir tun können, indem wir uns ihm ausliefern, wenn wir am Ende unseres Ichs angekommen sind. Unser Leben in seine Hände geben, damit er tun kann, was wir nicht tun können. Lesen wir einen Vers aus Psalm. Psalm 33, Verse. Ich sage euch, welche Verse. Psalm 33. Ab Vers 6. Man könnte alles lesen. Lesen wir ab Vers 4. Ab Vers 4 bis 9. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Gelobt sei der Herr. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Das ist der Vers, den ich vorhin zitieren wollte. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. So ist alles entstanden. Durch den Hauch seines Mundes, durch das Wort des Herrn. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das ist eine absolute Aussage. Wer dem nicht vertraut, der kennt Gott nicht. Wer Gott nicht kennt, der ist noch ein Heide. Es sind Tatsachen. Niemanden wollen wir hier angreifen oder sonst was. Aber es sind Tatsachen. Es geht uns alle an. Dieses Wort gilt für uns. Wer den Herrn nicht kennt, der vertraut ihm auch nicht. Der kennt sein schöpferisches Wort nicht. Aber dazu sind wir hier, damit wir das erkennen. Und dazu hat er auch sein Wort offenbart. Nun, der Unterschied zwischen dem Wort eines Menschen und dem Wort Gottes kann veranschaulicht werden durch ein Beispiel. Wenn ich zu euch sagen würde, angenommen ich sage zu euch, ich habe einen Frosch gesehen mit 10 Beinen und 5 Augen. Was würdet ihr sagen? Einige haben das vielleicht schon gehört. Was würdet ihr sagen? Ich bin ein Lügner. Bruder, du bist ein Lügner. Sowas gibt es nicht. Existiert nicht, nur in deiner Fantasie vielleicht. Und ich würde sagen, eine Heuschrecke so groß wie 2 Häuser. Ich würde sagen, Aber was ist, wenn Gott sagt, ein Frosch mit 10 Augen und 5 Beinen? Was geschieht in diesem Moment? In diesem Moment steht dieser Frosch vor ihm. Das ist der Unterschied zwischen dem Wort des Menschen und dem Wort Gottes. Und das sage ich, damit wir Vertrauen gewinnen. Nicht um irgendwie lächerlich zu machen. Ich finde noch kein besseres Beispiel. Aber ich wollte etwas, bewusst etwas Extremes sagen. Aber wenn Gott es sagt, es ist interessant, ein großer Reformator sagte mal, es war Wegener. Wegener sagte einmal, wenn ein riesiger Berg sich erheben würde gegen Gott, würde Gott das Nichts nehmen und diesen Berg mit dem Nichts zerschmettern. Und am Anfang dachte ich, was soll denn das sein? Ich musste wirklich scharf darüber nachdenken. Was meint er damit? Das Nichts nehmen mit dem Nichts? Aber schaut einmal, Gott ruft das beim Namen, was nicht ist, damit es sei. In dem Moment, wo er spricht, selbst wenn es das noch nie gegeben hat, selbst wenn die Materie dafür noch nicht vorhanden ist, steht es sofort vor ihm, in dem Moment, wo es ausgesprochen ist. Warum? Weil in seiner Stimme, in seinem Wort, ist die Kraft enthalten, das zu formen, genau das zu formen, vor seinen Augen, aus dem Nichts, aus keiner Materie. Seht ihr, wir verstehen es, aus Holz Stühle zu machen, aus Holz irgendetwas zu machen oder irgendwelchen anderen Rohstoffen. Aber es muss da sein, sonst können wir nicht arbeiten. Ja? Wir brauchen Werkzeuge dazu und wir brauchen die Rohstoffe. Und dann können wir etwas formen, aus dem bereits Vorhandenen. Bei Gott ist das nicht so. Er ruft das, was nicht ist, beim Namen, als ob es da sei. Und in dem Moment geschieht es und es steht vor ihm. So war es mit dem Licht. Er sprach, es werde Licht. Licht war zuvor nicht da. Wisst ihr, die Finsternis, die damals war, war eine ganz andere Finsternis, die wir kennen, als die, die wir kennen. Selbst die finsterste Finsternis, die uns bekannt ist, uns Menschen, hat doch etwas Licht in sich. Aber die Finsternis, die davor da war, als es das Licht noch nicht gab, ist eine absolute Finsternis gewesen. Nun, es ist interessant. Wisst ihr, es gibt eigentlich gar keine Finsternis. Was ist Dunkelheit? Was ist Finsternis? Im geistlichen Sinne wissen wir, das ist ein geistlicher Abfall, ist eine. Ich möchte da nicht zu stark vorgreifen, aber Dunkelheit in sich ist keine Substanz. Dunkelheit an sich existiert nicht. Licht hingegen existiert. Licht ist da, Licht ist Materie, Licht ist Substanz. Man sagt, es sind Photonen oder sonst was für chemische und physikalische Dinge, die dort stattfinden, damit Licht produziert wird. Aber es ist interessant, dass es da ist, als Substanz, als Materie. Dunkelheit ist hingegen nicht da, existiert nicht. Es ist nur ein Wort, das wir gebrauchen, immer dann, wenn kein Licht vorhanden ist. Wo kein Licht ist, sagen wir, da ist Dunkelheit. Ja?
Bruder? Wissenschaftler haben festgestellt, in einem Raum, dicht abgeschlossen, wo nur die dickste Finsternis war, ja, dass da Lichtteilchen drin sind.
Das haben Wissenschaftler festgestellt. Ja, und das ist wahr, das ist wahr. Denn alles, was wir kennen, ist vermengt mit Licht. Wäre es nicht so, wären wir in einem vollkommen toten Zustand. Das bringt uns zum nächsten. Was ist Kälte? Existiert Kälte als Substanz? Existiert nicht. Wärme hingegen existiert als Substanz. Wärme kommt aus Substanz, aus Materie. Kälte hingegen nicht. Kälte ist wissenschaftlich nicht fassbar. Aber dennoch ist das ein Zustand, wo Wärme nicht ist, da ist Kälte. Das Gleiche ist mit dem Tod. Tod, was ist Tod? Tod ist ein Zustand, wo nichts existiert. Tod ist nicht greifbar. Leben hingegen ist Substanz. Leben ist Gott. Christus sagt, ich bin das Leben. Das ist hoch interessant. Sünde, was ist Sünde? Sünde in sich selbst existiert nicht. Wir wollen es nicht entschuldigen, ganz im Gegenteil. Wir bringen es jetzt ins rechte Licht. Sünde in sich existiert nicht. Hingegen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine Person, ist Christus. Aber Sünde ist immer dort, wo Christus nicht ist. Das hilft uns sehr, sehr stark. Außerhalb von Christus, so können wir zusammenfassen, existiert nichts, das Nichts. Und das Nichts, solange wir in diesem Nichts leben, solange wir außerhalb von Christus sind, leben wir in diesem Nichts. Und das Nichts wird uns, selbst dieses Nichts ist nicht vollkommen Nichts, denn sonst wären wir ja nicht da. Gott hat in seiner Gnade nach dem Sündenfall Adam eine zweite Probezeit oder eine Probezeit gewährt. Und dadurch durch seine Gnade würde Gott durch seine aktive Energie unser Leben nicht in uns erhalten, wären wir schon tot. Aber schaut einmal, durch seine Gnade, obwohl wir es nicht verdienen. Deswegen sagt Schriftwort an einer Stelle, lange Zeit konnte ich das nicht verstehen, aber sie sagt, jeder Apfel, jedes Brot trägt das Kreuz aufgestempelt. Jedem Brot ist das Kreuz aufgestempelt. Warum? Gäbe es das Kreuz nicht, hätten wir keine Chance, gäbe es das Brot nicht. Alles, was wir sehen, trägt das Kreuz Jesu. Denn gäbe es das Kreuz nicht, würde nichts mehr existieren. Es ist alles allein aus Gnaden und so begreifen wir etwas besser die Gnade Gottes, die uns hat zuteil werden lassen, indem er uns diese zweite Chance gegeben hat und indem er uns alles getan hat, damit wir gerettet werden. Und hier sind wir und wir denken, wir könnten etwas Gutes tun und suhlen uns im Schlamm und denken, wir würden unsere Kleider reinwaschen und wir waschen sie im Schlamm. Und mit jedem Zug wird das Kleid noch schmutziger unter dir. Aber wir waschen und mühen uns ab und schwitzen. Das ist das riesige Problem. Aber wir wollen das Gewand, das Christus uns darbietet, nicht annehmen, wie Christus sagte. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist die von mir Zeug. Mose hat von mir geschrieben, sagt er an einer anderen Stelle. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben erwirbt. Nein, ihr sucht nach ewigem Leben. Also diese Menschen haben gesucht. Aber sie wollten nicht zu Christus. Nein, das war zu persönlich. Das bedeutet, dass auch die Aufgabe des eigenen Ichs. Nein, sie wollten außerhalb von Christus ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und deswegen sagt Paulus in Römer, wie Israel hat nach Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erlangt. Und die Heiden haben nicht nach Gerechtigkeit getrachtet und haben dennoch die Gerechtigkeit erlangt. Ich spreche aber die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die aus dem Glauben kommt an Jesus Christus. Das bedeutet, sie haben nicht geglaubt, sondern sie haben versucht, Werke zu tun. Sie haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Aber das klappt nicht, das hat noch nie geklappt. Und die Heiden, was haben die getan? Die haben nichts versucht, die wussten, sie sind nichts wert. Und sie haben einfach die Gnade Gottes angenommen und haben gesagt, Dankeschön, oh Vater, dass du mir das Leben schenkst. Das ist so herrlich. Deswegen ist das so eine befreiende Botschaft. Und wir haben sehr oft und sehr viele sagen, ach, davon sprechen auch Evangelikale. Ich habe noch in keiner evangelikalen Gemeinde diese Botschaft gehört. Wir müssen verstehen, den Unterschied zwischen der billigen Gnade und dem Evangelium. Die billige Gnade sagt, Christus hat alles getan. Wir brauchen die Gebote nicht zu halten. Wir werden auch keine besseren Menschen. Christus macht mit uns gar nichts. Sondern er hat die Gebote gehalten. Er ist für uns gestorben. Das reicht. Sein Blut bedeckt, du kannst den Vater sündigen. Du kannst tun, was du willst. Du brauchst dein Leben nicht zu übergeben. Wir werden bis zum Schluss Probleme haben mit uns selbst. Aber wenn Christus kommt, dann wird er unser Leib verwandeln. Das ist billige Gnade. Also missverstehen wir Dinge nicht. Manche Menschen schmeißen mit Begriffen um sich und verstehen diese Begriffe gar nicht. Billige Gnade, haben die ganzen Pioniere geschrieben. Wegener hat dagegen geschrieben. Und interessant ist, dass heute gesagt wird, Wegener hat die billige Gnade gepredigt. Die Botschaft von 1888 wird vollkommen zunichte gemacht. Unsere einzige Hoffnung. Schwester White beschreibt das klar. Und dann habe ich mit einem Bruder gesprochen, der hat zu mir gesagt, ja, weißt du, ich habe zu ihm gesagt, ja, weißt du denn nicht, dass Schwester White gesagt hat, dieses Licht, das der Wegener, der Doktor da, sie schreibt das in einer ihrer Schriften, sie sagt, das Licht, das der Doktor vor uns dargelegt hat, stimmt vollkommen mit dem Licht überein, das mir der Herr in seiner Gnade in den vergangenen 50 Jahren geschenkt hat. Nun, wenn sie gesagt hätte, dieses Licht stimmt mit dem überein und nicht gesagt hätte, vollkommen, dann würde ich sagen, na gut, vielleicht waren einige Punkte drin, aber dieses Wort ist ein hartes Wort. Das erlaubt nicht, dass da irgendwas gebogen wird oder dazwischen geschoben wird. Sie sagt vollkommen und schließt damit jede Frage aus. Diese Botschaft stimmt vollkommen mit dem überein, was mir der Herr in den vergangenen 50 Jahren geschenkt hat. Und dann sagt man heute, gut, darauf will ich gar nicht eingehen, dass ja die Trinität gelaufen wird und so weiter. Wegener hat eine klare antitrinitarische Botschaft damals verkündigt. Das ist der zweite Teil. Aber es ist, wir sind immer noch bei dem Wort, wir wollen nicht zu stark abschweifen. Es gäbe so viel zu sagen, Geschwister. Und ihr werdet verstehen, wie ich am Anfang so stark betont habe. Es gibt viele Geschwister, die dann sagen, lass dir sagen, wie man es besser macht. Schwester Weiß sagt darüber, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Ausgewählte Botschaften Band 1. Sie sagt im letzten Kapitel, wie sollen umstrittene Lehrfragen behandelt werden? Ich lege es euch ans Herz. Sehr, sehr gut. Und sie schreibt da, es wird jemand im Geist des Elia kommen. Im Geist des Elia. Und er wird die Botschaft verkündigen und er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen bekehren und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Ja? Das ist die Verheißung in Malachi, glaube ich. Dann heißt es, dann sagt sie, dann kommen welche zu ihm, zu diesem Menschen, der im Geist des Elia kommt und sagen, lass dir sagen, wie du es besser machen kannst. deine Botschaft ist zu ernst. Und so weiter. Ihr könnt es nachlesen, aber sie warnt davor. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Dinge in der Balance sehen und nicht aus den Fugen geraten. Nun, wenn wir, und es werden, es sind schon auf der Welt so viele, ich kenne Geschwister, die mit derselben Botschaft um die Welt reisen und diese Botschaft rollt wie ein Feuerball über die Erde. Niemand wird sie aufhalten können. Jesus hat gesagt, in der Endzeit wird es ersichtlich sein, dass Gott die Zügel in seine eigenen Hände genommen hat. Kein Mensch wird mehr dagegen was. Ketten werden zersprengt. Kleine Kinder werden auf den Straßen gehen und das Evangelium besser verkündigen als die besten Theologen der Welt. Kleine Kinder. Kinder haben keine Ahnung von Erkenntnis, von irgendetwas, aber sie werden den Geist Gottes in sich haben. Sorgt euch nicht, was ihr sagen werdet. Wie? Was tun wir den ganzen Tag? Wir sorgen uns ständig darum. Wie verantworte ich mich vor dem und dem? Ich muss mir Wissen aneignen, Wissen. Und wer das nicht verkehrt ist, ganz im Gegenteil. Wir sollen studieren, aber nicht um uns verantworten zu können, nein, sondern um in Christus zu bleiben. Also das soll unser Ziel sein, wieder die Balance, nicht, dass mir irgendjemand nachsagt, ich hätte gelehrt, ich habe das auch gehört. Unaufrichtige Geschwister gibt es überall. Und dann sagen sie, er lehrt, dass nichts anderes wichtig ist, außer diesen. Schrecklich, solche Geschwister. Wie kann man mit denen studieren? Schwester White sagt auch in demselben Kapitel, in Ausgewählte Botschaften, Band 1, wer nicht unvoreingenommen biblische Themen studieren kann, der ist nicht geschickt, um das Wort Gottes zu verkündigen. Der hat in dem Werk Gottes nichts verloren. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, ich möchte fliehen von dem Ort, wenn ich sehe, dass Geschwister nicht gemeinsam, und das ist so auch der Herzenswunsch gewesen von der Angelika, und das schätze ich so sehr. Sie sagt, ich möchte fliehen von dem Ort, wenn ich sehe, wie Geschwister nicht unvoreingenommen zusammenkommen können, um biblische Themen, umstrittene Lehrpunkte zu studieren. Und deswegen gefällt es mir sehr gut, was sie sagt. Das ist der Geist, den wir brauchen. So, jetzt haben wir viel, viel anderes besprochen. Aber so soll es sein. Diese Predigt habe ich auch auf einer CD draußen. Ich weiß nicht, ob noch was vorhanden ist, aber in einer etwas anderen Variation, mit anderen Worten, wenn ihr sie. Ich denke nicht, dass wir alles durchnehmen können, was ich mir vorbereitet habe. Aber einiges. Nur so ein wenig gestärkt dann auch von hier zu gehen. Wenn wir den Glauben uns anschauen, es ist interessant, dass Jesus immer wieder gesagt hat, nach deinem Glauben soll es geschehen. Nach deinem Glauben soll es. Dir soll geschehen, wie du geglaubt hast. Das hat er ständig gesagt. Ja? Und es ist interessant, dass Menschen verschiedene Menschen mit verschiedenen Wünschen zu ihm kamen. Es gab damals diese blutflüssige Frau, die den Blutfluss hatte, und sie ging zu Christus und er war auf dem Weg zu Jairus. Er hatte eine Tochter und die Tochter lag im Fieber, lag im Sterben. Und als er dann dort angekommen war, war sie schon tot. Aber das ist eine andere Sache. Da kommen wir gleich drauf. Und auf dem Weg dorthin ist ihm eine große Menschenmenge begegnet und die wollten alle geheilt werden. Die kamen zu ihm und umringten ihn und wollten ihn anfassen, damit sie geheilt werden. Und keiner wurde geheilt. Das ist hochinteressant. Es wird nicht berichtet, dass irgendjemand Heilung erfahren hat. Aber da kommt diese blutflüssige Frau. Und sie kommt und sie denkt sich, sie war schon überall gewesen, bei den ganzen Heilpraktikern und überall. Niemand konnte ihr helfen. Seit 12 oder 13 Jahren hatte sie den Blutfluss. Und dann kommt sie und hat dieses Konzept im Kopf. Sie denkt sich, wenn ich den Saum seines Gewandes anfassen könnte, ich würde augenblicklich gesund. Das war ihre Vorstellung. Sie dachte, wenn ich den Saum seines Gewandes anfasse, das war ihr Glaube. Interessant ist, dass der Jairus, dessen Tochter krank lag, sagte, komm und berühre meine Tochter. Also er dachte schon etwas anderes. Er dachte, er muss Kontakt haben mit meiner Tochter, die Hand wird sie vielleicht auflegen oder sonst was, dann wird sie gesund. Dann gibt es eine andere Begebenheit, aber bleiben wir erstmal noch bei der blutflüssigen Frau. Die kommt und sie drängt sich durch die Menge und sie hat nur noch als Ziel den Heiland vor Augen. Und das ist unser Kampf. Nur noch als Ziel den Heiland vor Augen zu haben, durch ihn, durch die Menge hindurch und hat den Saum seines Gewandes gerade so berühren können. Und augenblicklich wurde sie rein und gesund. Interessant ist sind die Worte Christi. Er war ja mit dem Rücken zu ihr. Er sah sie nicht kommen von hinten. Und dann sagt er, Moment, wer hat mich berührt? Und die Jünger stehen da und denken, Meister, was meinst du? Es sind Leute um dich herum überall, eine Masse von Menschen und alle drängeln und schubsen und wer sagt, wer hat mich berührt? Und er sagt, nein, ich spürte, dass mich eine Kraft verlassen hat. Das ist interessant. Nun, die Art und Weise, wie es Christus ausdrückt, zeigt uns, dass nicht so sehr Christus die Frau aktiv geheilt hat, sondern die Frau hat sich den Segen, die Heilung geholt von Christus. Sie hat es sich geholt aus Christus heraus. Sie wusste es, die Verheißung gilt, dieser Mann ist der Messias. Dieser Mann, wenn mir niemand mehr helfen kann, dieser Mann kann mir helfen. Und sie ging hin und holte sich, was ihr gehörte. Warum? Weil die Verheißung gesagt ist, klar, bittet und ihr werdet empfangen. Das ist, klopfe dann und ihr euch wird aufgetan. Das ist die Verheißung. Und sie hat geglaubt. Und was hat es bei ihr bewirkt? Vollkommene Genesung. Und dann, daraufhin, das ist nochmal interessant, noch ein Stück interessant. Jesus dreht sich um und dann sieht sie die Frau, Und dann sagt er zu ihr, dir ist geschehen, wie du geglaubt hast. Deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist interessant. Wir denken immer, gut, Heilung ist eine Sache, aber Sünden vergeben? War sie schon so weit? Moment einmal, wir haben es nicht verstanden. In dieser Frau geschah etwas. Der Geist Gottes kam in sie hinein, denn ohne den Geist Gottes gibt es keine Heilung, das wissen wir, keine echte Heilung. Der Geist Gottes kam in sie hinein und heilte sie von innen heraus. Wenn der Geist Gottes in dir ist, wenn der Geist Christi in dir lebt, was sagt die Schrift? Wer Christus anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wer Christi Geist hat, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, Vers 9. Also wer Christi Geist hat, wir können es umdrehen, der ist sein. Das bedeutet, Christus gehört nur der, dem die Sünden vergeben wurden. Ist uns das klar? Also wenn Christus in uns ist, heilt er nicht nur den Körper, sondern er heilt alles. Und er hat ihr sofort die Sünden vergeben. Das ist logisch. Also, er gibt uns nicht irgendeine Heilung, sondern er will uns ganz haben. Und die Frau hatte sich aufgegeben. Sie wollte nichts mehr. Sie wollte nur noch Christus haben. Und diese Heilung sah sie in Christus. Und als sie bei Christus angekommen war, wurde sie erfüllt mit der ganzen Gottesfülle. Das ist wichtig zu verstehen. Es wurde keine Energie zu ihr gesandt, unabhängig von Christus. Es gibt keine Heilung unabhängig von Christus. Ja, eine Scheinheilung von Satan und Dämonen können das bewirken. Aber die Krankheit ist immer noch da, nur die Symptome sind weg. Aber es ist interessant, dass sie gesund wurde, berichtet die Schrift. Und es ist interessant, dass auch Christus weiterging zu Jairus. Und er ging in ihr Haus rein. Und da war schon die Menschenmenge, weil die Tochter gestorben war. Und die haben schon geweint und einige Musikanten waren da und haben Trauerlieder gespielt und so weiter. Und das große Weinen von den Frauen und überall. Und Christus geht hin zu ihr und sagt, was macht die hier? Sie ist nicht tot, sie schläft. Und dann fangen sie an zu lachen und ihn zu verspotten. Was erzählst du ihr? Schau, dass du hier verschwindest. Die Tochter ist tot von Jairus. Und er sagt, ich raus hier. Alle raus. Die Mutter durfte dabei sein, der Vater und drei Jünger. Es waren Jakobus, Johannes und noch einen, den vergesse ich immer. Was, Petrus? Gut, danke. Und die durften dabei bleiben. Und dann ging Christus hin und musste genau das tun, was der Vater geglaubt hatte. Was hatte der Jairus gesagt? Komm und berühre meine Tochter. Aber er konnte ihm nicht mehr tun, als das, was er geglaubt hat. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Und so ging er hin und berührte sie und dann stand sie auf. Sie setzte sich hin und dann sagte er, gib dir zu essen und so weiter. Und worauf ich hinaus will, dann gab es noch ein, was ich vorhin begonnen habe, noch ein Beispiel. Der Hauptmann, ihr kennt das, der Hauptmann kommt hin und sagt, mein Knecht liegt krank zu Hause. Und Christus sagt interessanterweise etwas, was er zuvor noch, ja, selten gesagt hat. Er sagt, ich komme zu dir. Komm, führe mich. Und er sagt, nein, Herr, denn er wusste seine Antwort. Und er sagt, nein, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Nein, sprich nur das Wort. Hier sehen wir schon etwas anderes, einen anderen Glauben. Der eine denkt, er müsse sie berühren, der andere denkt, und er muss es so tun, leider. Er würde viel Größeres tun wollen. Und das ist das, was er gesagt hat. Ihr werdet euch freuen, denn ihr werdet noch viel größere Dinge tun. Denn ihr werdet dann begreifen, dass ich in meinem Vater bin. Der Vater in mir und ich in euch und ihr in mir. Dann werdet ihr begreifen, den Geist der Wahrheit, der in euch ist und in euch anders bewirkt. Nun, er sagte dann zu dem Hauptmann, einen größeren Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Denn er wusste, der Mann braucht nirgendwo hinzugehen. Der Mann ist so mächtig, das ist der Sohn Gottes, vor dem ich stehe. Wenn der spricht, dann geschieht es. Er braucht nicht irgendwelche Zeremonien auszuführen, die Hand aufzulegen. Aber Christus muss das tun für jemanden, der so fragt. Ein Prinzip. Wenn ihr von Gott einen Löffel voll erwartet, kann er euch einen Eimer voll geben? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du bist nicht bereit für den Eimer voll. Er kann dir das nicht übergießen, weil das wäre zu viel für dich. Er würde dich vergewaltigen mit dieser großen Macht und Erkenntnis. Das kann er nicht. Und deswegen ist er davon abhängig von unserem Glauben. Merkt ihr, warum Glaube so wichtig ist? Glaube, dass das Wort genau das tut, was das Wort sagt. Und deswegen sind wir hier und machen dieses Studium. Aber es ist interessant. Einige glauben, er muss mich berühren. Und der andere weiß, er spricht nur das Wort und es geschieht. Und das ist ein vollendeter Glaube, wenn wir das Wort glauben. In dem Moment ist es in unserem Leben wahr. Er kommt zu dem Aussätzigen und sagt zu dem Aussätzigen, sei rein. Was geschah augenblicklich? Er war sofort rein. Und zwar sichtbar rein. Der Aussatz, wir wissen, das ist eine schlimme Krankheit, das sieht man überall am Körper. Aber er war sofort rein, und zwar sichtbar rein. Das ist interessant. Nun, er kommt zu dem Sünder, genauso, mit dem gleichen Wort, und sagt zu ihm, sei rein. Und wir sagen, ja, Herr, ich versuch's. Haben wir nicht verstanden, wer da spricht? Da spricht der Sohn Gottes, der Schöpfer des Alls. Und wir sagen, ich versuch's. Ja, ich versuch's, aber es ist so hart, oh Herr. Ich stecke all meine Kraft da rein, aber er sagt, sei rein. Augenblicklich bist du rein, wenn du es glaubst. Deswegen dürfen wir es annehmen, oh Geschwister. In dem Moment, wo er gesagt hat, vor 2000 Jahren hat er die Zeugung in uns verbracht, von Gottes Seite her. Er wartet nur noch darauf, dass wir es in unserem Glauben aktivieren. Und in dem Moment findet die Zeugung von oben statt. Ich werde hineingezeugt in das Leben, verschmolzen mit dem Leben Jesu. Und das ist eine Erfahrung, von der ich spreche. Es ist kein Kopfwissen, von dem ich sage, ja, also ich spüre auch, dass der Herr an meinem Herzen wirkt. Nein, darum geht es nicht. Es geht um die feste Zuversicht, um das Wissen. Das, was er sagt, ist Wahrheit. Denn Hebräer 11, lesen wir mal Hebräer 11. Wir haben noch 10 Minuten. Hebräer 11. Der Vers 1, Hebräer 11, Vers 1, dort heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In der King James Version wird das etwas besser ausgedrückt. Dort heißt es, weiß nicht, wo ich es mir aufgeschrieben habe, Hebräer 11, Vers 10, der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft. Substanz ist etwas, was wir greifen können, ja? Aber Glaube ist etwas, was wir nicht ergreifen können. Aber er nennt es, es heißt wie eine Substanz. Der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft, und der Beweis der Dinge, die man nicht sieht. Wenn wir das etwas anders lesen, heißt es hier, der Glaube ist der Beweis. Der Glaube selbst beweist, dass du Glauben hast, dass du glaubst. Das ist das Interessante dabei. Ja?
Ja, ich habe die Schlachter-Übersetzung schreibt, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Ein gutes Zeugnis war früher ein Siegel. Das hat mit der Besiegelung zu tun.
Sehr schön, vielen Dank. Das ist interessant. Nun, sein Wort ist kräftig. Wenn wir glauben, Glaube bedeutet nicht, heute sagt man sie oft, ich glaube schon, und wir wollen damit sagen, ich weiß es nicht sicher. Ich denke ja, aber kann es nicht sicher sagen. Nun, der biblische Glaube ist ein ganz anderer. Der biblische Glaube, das hebräische Wort ist eigentlich, sollte eigentlich nicht mit Glauben übersetzt werden, sondern sollte heißen, ein Feststehen oder ein Überzeugtsein. So ungefähr wird das ausgedrückt. Aber es ist interessant, wenn wir in der Früh aufstehen, das habe ich auch öfter gesagt. Wenn wir in der Früh aufstehen, habt ihr schon jemanden gesehen, einen Erwachsenen, der in der Früh aufsteht, aus seinem Bett steigen möchte und erstmal prüft, ob der Boden ihn halten kann? So ganz vorsichtig, bricht das ein oder nicht? Außer man wohnt in einem Haus, wo alles schon vermodert ist. Aber ansonsten, niemand hat das jemals gesehen. Außer kleine Kinder. Kleine Kinder sind vielleicht so, benehmen sich manchmal komisch. Aber ein erwachsener Mensch würde das nie tun. Aber wir stehen in dem Glauben auf, der Boden wird nicht halten. Auf was für eine Garantie haben wir? Wie oft hören wir, dass Häuser einstürzen, dass ganze Etagen kollabieren und so weiter, Dächer einstürzen? Das ist keine Garantie. Terrassen abreißen und so weiter. Oder Balkon. Das ist das Problem. Aber wir glauben, wir sind, und in einer gewissen Weise, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, üben wir Glauben. Denn das muss durch Glauben beschritten werden. Der Boden ist nicht immer da. Wie oft sind ganze Landstriche verschwunden? Wie oft hat sich der Boden aufgetan durch Vulkanausbrüche, Erdbeben und so weiter? Das ist interessant. Also es ist keine Realität in einem ewigen Sinne. Realität ist nicht das, was wir sehen. Realität ist das Wort Gottes. Wenn ich lange genug warten würde, wenn ich lange genug leben würde, wäre dieser Stuhl kein Stuhl mehr. Er würde irgendwann ganz verschwunden sein, Staub sein. Das ist uns klar. Auch Autos. Wie viele Menschen stecken ihr ganzes Herz in ein Auto rein und ihre ganze Energie und waschen und putzen es und so weiter. Aber das Auto, wenn du lange genug wartest, ist das Auto schon irgendwann nicht mehr Realität. Es ist nicht mehr da. Das ist interessant. Aber Gottes Wort bleibt für alle Ewigkeit. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es Realität gestern, heute und morgen für alle Ewigkeit. Deswegen sagt er, dass nicht die Dinge, die wir sehen, wichtig sind, sondern die Dinge, die wir nicht sehen. Das bezeugt unser Glaube. Ein festes Vertrauen und ein Hoffen auf das, was wir nicht sehen. Denn wir wissen, wir Christen wissen, dass das die einzige Realität ist. Das ist das Wundervolle dabei. Die Kraft des Wortes. Das Wort ist wundervoll. Wisst ihr, selbst im Menschen hat Gott die Fähigkeit oder dieses Bild in die Stimme gelegt. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von den sogenannten Stimmbildern. Stimmbilder? Wagner berichtet darüber im Evangelium in der Schöpfung. Das Evangelium der Schöpfung. Und er hat dort auch ein Beispiel, ein kleines Bild, wo verschiedene kleine Ausschnitte drauf sind von diesen Stimmbildern. Es gab mal eine Frau, eine Sängerin, und die hat ein komisches Experiment mal gewagt. Sie hat einen Trichter genommen, so einen Schalltrichter, und hat irgendwie, ich habe die Konstruktion nicht ganz verstanden, aber sie hat einen Trichter und eine Membran drüber montiert, und darauf, auf diese Membran, hat sie Pulver gegossen, Mehl oder so ganz feines Pulver. Und dann hat sie in einen Trichter, auch gerichtet auf diese Membran, hat sie dann gesungen. Und als sie angefangen hat zu singen, je nach Tonlage, je nach Tonhöhe oder Tiefe, begannen sich Bilder abzuzeichnen in diesem Staub. Bilder aus der Natur. Hochinteressant. Es waren Bäume drauf zu sehen, aber perfekt, nicht so, dass man so ein bisschen mit Hirngespinst sagt, ja, ich erkenne was. Nein, nein, perfekte Bilder von Landschaften mit 3D, mit Hintergrund und so weiter. Und der Baum steht dort mit der Krone und so weiter, alles. Selbst niedere Lebewesen sind manchmal entstanden, je nach Ton. Also Gott hat uns die Form in die Stimme gelegt. Das ist eine Wissenschaft. Das kann jederzeit bewiesen werden. Könnten wir als praktisch umsetzen hier, wenn wir die nötigen Mittel hätten. Aber in der Stimme hat Gott die Fähigkeit hineingelegt, die Formen zu imitieren, die Gott geschaffen hat. Nicht das Leben. Der Mensch besitzt nicht das Leben in sich. Sonst, wenn er sprechen würde, würde das, was Form angenommen hat, dort sofort zum Leben erweckt werden. Aber das ist nicht so. Wir haben die Form in der Stimme. Aber selbst das bezeugt uns, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen wurden. Nun, er besitzt die Form und das Leben. In dem Moment, wo er spricht, kommt die Form aus dem Ton, den er spricht, und formt das und haucht dem Leben ein. Sofort, augenblicklich. Das ist interessant. Ihr könnt das nachschauen. Ich glaube, einige Bücher sind noch da. Ansonsten habe ich noch ein Buch in der Tasche. Können wir das dann vielleicht danach umgehen lassen. Diese Stimmbilder sind perfekte Bäume zu sehen und alles. Herrlich. Der Herr zeigt uns also das Prinzip. Er spricht und es geschieht augenblicklich. Denn in dem Moment, wo sie auch reingesprochen hat, in diesen Trichter reingesungen hat, ist es sofort, hat es sie abgezeichnet. Und dann ist das nicht stehen geblieben, weil das Pulver war trocken. Und dann haben sie etwas Wasser dazu gemengt. Und dann ist das auch so stehen geblieben. Sie hat dann gesungen und dann ist das so liegen geblieben und dann haben sie das fotografiert. Gut, genug davon. Die Macht des Wortes. Habt ihr schon einmal ein Grashalm gesehen, das unter dem Asphalt hervorkam, durch den Asphalt gebrochen ist und durchgekommen ist? Und das ist interessant. Habt ihr ein Grashalm in der Hand gehabt, das gerade hervorgekommen ist aus der Erde? Es besitzt nicht einmal eine Farbe. Es ist gar nicht grünlich, sondern so durchsichtig weiß. und es ist nur Wasser. Man nimmt es in die Hand und man muss vorsichtig sein, denn es wird sofort zerdrückt in der Hand und man hat nur noch Wasser übrig. Aber habt ihr versucht damit mal, oder versucht es einmal, ein kleines Steinchen mit einem Grashalm wegzubewegen? Es wird sofort knicken, es wird sofort abknicken. Das geht nicht. Und jetzt zerstört dieses Gras. Aber es ist interessant. Dieser Grashalm durchbricht den Asphalt. Was, oder die harte Erdkruste manchmal, wo alles trocken ist. Oder wo habt ihr sonst noch Pflanzen gesehen, die wachsen? An den unmöglichen Stellen, aus den kleinsten Ritzen und so weiter. Sie bahnen sich den Weg. Kein Wissenschaftler dieser Welt kann erklären, wie dieser Grashalm die Kraft nimmt. Woher die das nimmt. Oder ein Pfirsichkern. Habt ihr mal einen Pfirsichkern gesehen? Und der Keimling, der Sprössling, der da durchbricht? Wir benutzen einen Hammer, um den Pfirsichkern aufzubrechen. Aber dieser Sprössling kommt da hindurch und durchbricht die Wand. Wenn ihr den wieder in die Hand nimmt, eine feuchte Masse, könnt ihr abbrechen. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Das ist die Kraft. Deswegen liegt das Evangelium der Schöpfung. Jedes Evangelium, das die Schöpfung nicht mit einbezieht, ist nicht das wahre Evangelium. Sondern das schöpferische Wort, und ihr werdet gemerkt haben, dass ich in allen Vorträgen davon gesprochen habe. Wenn Gott spricht in dem Moment, ist das geschehen. Und wir müssen Vertrauen gewinnen in dieses Wort. Er ist kein Evolutionist. Wenn er spricht, so geschieht. Wenn er gebietet, so steht da. Und deswegen dürft ihr volles Vertrauen in das Wort Gottes haben. Wenn er sagt, sei rein, in dem Augenblick bist du rein. Das bedeutet hier und jetzt, Geschwister, in dem Moment, wo ihr das glaubt und Gott nicht zu einem Lügner macht, in dem Moment seid ihr von Neuem geboren. Christus lebt in euch und fortan seid ihr nicht mehr ihr selbst. Christus ist in euch. Und ich weiß, dass für viele Geschwister, das Evangelium ist für viele nicht nur ein Stolperstein, sondern eine Torheit. Eine Torheit. Und sie sagen, wie kann das sein? Was soll das heißen? Ich muss was tun und sie sind immer noch in diesem Fahrwasser. Das ist eine schreckliche Verblendung. Und Satan jauchzt und verlockt und Satan freut sich. Wenn er uns weismachen kann, du kannst so werden wie Gott. Versuch's nur. Wenn du stark genug, hart genug versuchst, wirst du irgendwann dort ankommen. Katholizismus. New Age. All das, wo Gott nicht ist, all diese Religionen, wo sie nicht den wahren Gott anbeten, da hat Satan diesen Gedanken aufgerichtet. Suche den Gott in dir selbst. Oder mach nur genug Bußübungen. Oder lerne genug. Dann wirst du irgendwann dort sein. Nein, Geschwister. Deswegen der Sabbat. Der Sabbat weist uns auf die Schöpfung hin. Aber interessant ist, dass er sagt in Römer 9. Lesen wir das einmal. Vielleicht schließen wir dann auch ab. Wir haben jetzt eine Stunde, zwei Minuten. Römer 9. Und hier heißt es, ab Vers 30 lesen wir. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das sollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Nun, das scheint unfair zu sein. Hier gibt es eine Gruppe, die versucht, macht alles und erlangt die Gerechtigkeit nicht. Und da gibt es eine andere Gruppe, die versucht gar nichts. Der scheint es egal zu sein und sie bekommt sofort die Gerechtigkeit. Das scheint unfair. Aber das ist nicht so. Paulus erklärt. Er sagt weiter, warum das? Genau dieselbe Frage. Warum das? Vers 32. Weil es, Israel, die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als kommen sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes. Wer ist der Stein des Anstoßes? Christus. Sehr schön. Wie es geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Also es ist ein Fels des Ärgernisses. Für die meisten ist das eine Torheit. Was soll das heißen? Ich muss nur glauben, mein Leben aufgeben, all das wollen sie nicht haben. Und so versuchen sie, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Denn sie fühlen das Loch in ihrem Herz und sie müssen es irgendwie stopfen. Und weil Christus dahin keinen Platz findet, so versuchen sie durch eigene Werke. Aber es geht weiter. Dann sagt Paulus weiter in Kapitel 10, Vers 1. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben. Ja, aber ohne Einsicht. Ohne Einsicht. Und jetzt erklärt er warum. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist das Gesetzes Ende. Wir haben ein bisschen Christus ist das Gesetzes Erfüllung. Und zwar in mir. Er erfüllt das Gesetz in mir. Die Werke sind in mir, in Christus. Und dann sagt er noch weiter, in Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. So wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Also was tun wir? Wir glauben und wir bekennen. Denn wer nicht bekennt, wer nicht offen bekennt, das bedeutet, dass sein Glaube so schwach ist oder überhaupt kein Glaube vorhanden ist, dass er nicht bekennen kann. Was sollst du bekennen? Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wenn das Herz nicht voll ist mit dem Herrn, dann geht auch der Mund nicht über. Und das ist das Problem. Das ist ein Beweis, nicht, dass es das rettet. Er sagt, Paulus sagt zum Beispiel an einer Stelle, ich weiß nichts gegen mich, sagt er. Ich kann gegen mich nichts finden. Das ist interessant. Aber dadurch werde ich nicht gerechtfertigt, sagt er. Also er weist auf sich hin und sagt, ich habe nichts Verkehrtes getan. Aber das macht mich nicht gerecht. Christus macht mich gerecht. Aber das beweist, dass ich gerecht bin. Nun gehen wir mal über zu Jakobus. Ich weiß, ich gehe jetzt eine etwas andere Route, weil ich weiß, das sind so die Problempunkte. Jakobus. Lesen wir einmal Jakobus. Und wir möchten dann auch abschließen. Jakobus nach Hebräer. Und hier lesen wir in Kapitel 2. Ab Vers 14. Da heißt es hier. Was hilft, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wisst ihr, was er hier meint? Er sagt mir, was nützt es dir, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du sagst, ich glaube. Wenn du nur mit deinem Mund bekennst, aber es ist nicht sichtbar in deinem Leben, deine Werke zeigen genau das Gegenteil. Was nützt es dir dann? Und dann geht er weiter. Jetzt habe ich zugeschlagen. So. Dann geht er weiter und sagt, in Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Vers 18, aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Nun schaut einmal, er sagt in Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ich frage euch, was ist ein toter Glaube? Was ist ein toter Glaube?
Tot.
Ist tot.
Kein Glaube.
Kein Glaube, nichts. Gar kein Glaube. Ein toter Glaube ist gar kein Glaube, merkt ihr? Also Jakobus spricht hier nicht so wie fälschlicherweise hingestellt wird über Werke, die Werke, die wir tun. Die meisten Menschen verstehen das falsch. Und besonders Adventisten. Er spricht über den Glauben. Er sagt, was hilft es dir, wenn du mit deinem Mund bekennst und sagst, ich habe Glauben. Aber alles in dir zeigt, dass du keinen Glauben hast, nämlich die Werke. Woran der Glaube sichtbar wird. Nicht, dass die Werke uns gerecht machen, aber wenn Glaube da ist, echter Glaube, sagte mal meine Schwester, Schwester Janet, gestern, kommen die Werke automatisch aus dem echten Glauben. Und darauf bezieht er sich. Er sagt, zeig mir doch deinen Glauben ohne Werke. Und ich werde dir meinen Glauben zeigen, und dieser Glaube funktioniert. Woran erkennst du das? Durch meine Werke. Und durch die Werke, die Christus in mir tut, besser gesagt. Die Werke, die Christus in mir tut. Das ist daran erkennbar, bitte.
Ich weiß nicht, haben wir noch zwei Minuten Zeit, Fragen? Ich möchte etwas fragen.
Danach.
Oder?
Aber lass mich noch diesen Gedanken vielleicht beenden.
Ja.
Den Vortrag und dann, weil wir sind jetzt schon, haben acht Minuten schon ein bisschen drüber. So möchte ich kurz zusammenfassen. In dem Wort Gottes steckt Kraft. Und ich wollte noch diesen Vers lesen, wo es heißt, wo es um die Ruhe geht, weil wir waren bei der Ruhe. So werdet ihr nicht in meine Ruhe angehen. Ich schwor in meinem Zorn, sagt der Herr, es war ein Hebräer. Ich schwor in meinem Zorn, dass ihr nicht zu meiner Ruhe eingehen sollt. Und es geht um die Israeliten, die aus Ägypten zogen. Diese Ruhe ist die Gerechtigkeit durch den Glauben. Und die Sabbatruhe ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Ich weiß nicht, wie das wusste. Deswegen sagt Schwester White so oft, der Sabbat wird der Prüfstand sein, aber nicht deswegen, ob ich mich äußerlich zu ihm bekenne oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Wisst ihr, dass die meisten Adventisten heute nicht den Sabbat halten? Schwester White sagt, ich war schockiert. Sie sagt, die meisten Adventisten haben keine Ahnung und halten den Sabbat nicht. Das ist interessant. Und ich dachte mir, Moment, die ganze Zeit, wir wissen halten den Sabbat. Nein, das ist kein Sabbat halten. Wisst ihr, was Sabbat halten ist? Sabbat halten bedeutet, in die Ruhe Gottes einzugehen, und zwar gerecht zu werden, aus dem Glauben, durch den Glauben, auszuruhen in Gottes, denn wenn jemand in die Ruhe eingegangen ist, der ruht von seinen Werken, heißt es in Hebräer, wie auch Gott von seinen Werken ruht. Was bedeutet von unseren Werken zu ruhen? Endlich aufzuhören, uns abzustrampeln und uns auszuruhen in dem Herrn. Uns hinzugeben völlig. Und wollte sagen, wenn Christus in mir lebt, will jemand behaupten, dass ich mir Sorgen machen muss, was Christus mit seinem Leben in mir macht? Jetzt muss ich darauf achten und muss mir Sorgen machen. Oh Christus, hältst du auch die Gebote wirklich? Nein, ich muss aufpassen, denn ich muss sicher gehen, denn ich stehe vor Gott da. Christus mit seinem Leben, er kann mit seinem Leben tun und er wird in uns, das ist seine Verheißung. Er will in uns die ganzen Gebote halten, denn er ist der Einzige, der fähig ist, die Gebote zu halten. Wir haben gesagt, wir sind nicht fähig, die Gebote zu halten. Gott hat die Gebote nie deswegen gegeben, dass wir sie halten. Paulus bezeugt das an vielen Stellen und stellt das klar. Weil das ist eine Sache, die wir zu unserer Schande, zu meiner Schande, ich nicht klar aus der Schrift erkennen konnte, bis vor einem weiteren Jahr. Ich dachte, Gott hat uns die Gebote gegeben. Aber er schreibt es deutlich offenbart in seinem Wort. Er sagt, so sind die Gebote dazwischen, so ist das Gesetz dazwischen hineingekommen, damit die Sünde, damit aus diesem Grund also die Sünde überaus sündig erscheint. Deswegen, damit wir erkennen können, dass wir des Ruhmes ermangeln, den wir bei Gott haben sollen, dass wir überhaupt nicht annähernd rankommen an die Heiligkeit Gottes. Damit wir uns selbst endlich aufgeben, damit wir aufhören, Sünde zu produzieren. Alles, was wir tun können, ist Sünde. Haben wir jetzt sehr oft gehört, aber ich möchte, dass es eingeprägt wird in unseren Verstand, damit wir aufhören und endlich Gott machen lassen. Wenn Gott etwas tut, so ist es, siehe, es ist sehr gut. Siehe, es ist sehr gut. Wenn er in uns den neuen Menschen schöpft, macht, denn, und ich möchte mit Epheser abschließen. Schließen wir mit Epheser ab. Das wird das letzte Wort sein. Ich danke euch sehr für eure Geduld. Ich weiß, dass immer noch sehr viele Fragen offen geblieben sind, aber der Herr gibt dem Aufrichtigen die Antworten auf alles. Epheser 2. Epheser 2, Abvers 8. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk. Und jetzt achtet, geschaffen in Christus Jesus. Geschaffen. Es ist eine Schöpfung. Wisst ihr, einmal sind sie zu Jesus gekommen und haben gefragt, sie haben ein Loch durch das Dach gemacht und haben einen Kranken auf einer Liege runtergelassen zu ihm. Und er sagt, du hast einen großen Glauben, deine Sünden sind dir vergeben. Und alle waren erschrocken, weil er war dort und hat Menschen geheilt davor. Und dann kommt dieser Mann und er sagt ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Nun, sein Glaube war so stark, dass er vollkommen erfüllt war von dem Herrn. Er wusste, der Herr ist die einzige Lösung. Und der Geist des Herrn war in ihm. Und so sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Natürlich. Alle, die das Leben Christi haben, das Leben Jesu haben, die sind vom Gericht zum Leben durchgedrungen. Aber dann murrten die Juden untereinander und sagten, Moment mal, wer ist dieser, dass er auch noch Sünden vergeben kann? Wir verstehen ja, dass er heilt. Aber auch nur Sünden vergeben, das ist etwas anderes. Und die Frage an euch, was ist größer, was ist schwieriger? Sünden zu vergeben oder Sünden zu vergeben oder zu heilen? Was würdet ihr sagen, was ist schwieriger? Oh, ihr habt viel gelernt. Ihr habt viel gelernt. Sehr schön. Es gibt überhaupt keinen Unterschied, denn es ist dasselbe Wort, das es das bewirkt. Es ist derselbe Akt, der das bewirkt, nämlich eine Schöpfung. Durch eine Schöpfung werden wir gesund äußerlich. Durch eine Schöpfung bekommen wir das neue Leben. Es ist die Schöpfung. Was haben wir gesagt? Schöpfung dauert keine Sekunde, sondern wie viel Zeit vergeht? Keine Zeit. Gar keine Zeit. Also wenn ihr gerecht sein wollt, Geschwister, nehmt dieses Geschenk jetzt an und ihr erfahrt die neue Schöpfung in euch. Und ihr seid neue Menschen in Christus, neue Männer und Frauen. Und es ist nicht mehr, fortan kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Ich kenne den Mirek nicht mehr so, wie ich ihn kannte früher. Der Mirek, den ich kannte davor, der auf bestimmte Dinge so reagiert hat und so reagiert, der existiert nicht mehr. Ich kenne diesen Mann nicht mehr. Sondern der, den ich sehe, ist Christus. Das ist das Wunderschöne dabei. Der, der da sitzt, ist Christus und ich weiß es, ich kann es bezeugen. Jeder Einzelne, der es wagt zu glauben. Und so heißt es dann hier, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, macht euch kein falsches Bild darüber. Gott hat die Werke vorbereitet, die sind nicht euer Teil. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen um die Werke, die erscheinen automatisch. Euer Problem ist, wie behalte ich Christus in meinen Augen, wie lasse ich ihn nie wieder los. Und der Schlüssel dafür ist, täglich zu glauben, dass ich nicht mehr lebe, Christus lebt in mir. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Schlüssel. Im Glauben das anzunehmen. Das ist das Praktischste, was es gibt. Der Herr gibt uns erleuchtete Augen, wie er sagt in Epheser. Er sagt in Epheser 1, Vers 17 und 18, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Bitte betet so für mich. Betet so, wie der Paulus hier betet. Und ich bete auch so für euch. Der Herr gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, so wie wir gelesen haben jetzt. Der Herr segne euch.